Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
Frau Würz, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Pflegefachkraft zu werden?
Spannende Frage. Bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Ich war zuerst pflegende Angehörige. Ich bin mit einer krebskranken Mutter aufgewachsen und war sozusagen gezwungen, mich mit Pflege auseinanderzusetzen, ab meinem circa 12., 13. Lebensjahr ganz bewusst. Und ich habe aus diesen Erfahrungen mich am Ende gegen das Medizinstudium und ganz bewusst für die Pflege entschieden.
Herr Tschetschenkaja, warum sind Sie Pflegefachkraft geworden?
Also ich bin ja von der Erstausbildung bin ich ja gelernter Bäcker und tatsächlich war das damals als eine zweite Ausbildung einmal A, Perspektive, B, aber auch etwas Sinnvolles und C, auch damals schon als junger Mann, ein Job, den es wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren geben wird.
Und bisher nie bereut?
Absolut nicht. Hat mich auf jeden Fall in vielen Bereichen des Lebens verändert und auch erwachsen gemacht.
Wie kann der Pflegeberuf attraktiver werden? Das fragen wir heute in der Runde. Mein Name ist Klaus Schneider und im Studio begrüße ich Urgo Tschetschenkaja. Er ist gelernte Pflegefachkraft, seit 12 Jahren im Pflegemanagement tätig und leitet das Senvital Senioren- und Pflegezentrum in Ruhpolding und macht gerade seinen Doktortitel. Hallo Herr Tschetschenkaja.
Hallo.
Und aus Kaiserslautern zugeschaltet ist uns die ehemalige Pflegedienstleiterin Andrea Würz. Sie hat vor 4 Jahren erschreckende Missstände in einem Schlierseer Pflegeheim angeprangert. Der BR hat damals ausführlich darüber berichtet und hat zusammen mit Bastian Klamke ein Buch geschrieben, Kämpfen statt Kündigen, wie Pflegekräfte ihren Berufsalltag nachhaltig verbessern können. Das ist letzte Woche erschienen. Frau Würz, das müssen Sie uns jetzt noch kurz erklären. Schon der Titel des Buches ruft auf, zu kämpfen statt zu kündigen. Sie selbst sind aber zurzeit gar nicht mehr als Pflegefachkraft tätig. Wie kommt's denn?
Ja, zunächst erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Die Entscheidung, im Moment nicht aktiv in der Pflege zu sein, ist eine Folge aus dem Schliersee-Skandal auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass es mir nicht so ganz gelungen ist, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln von innen etwas am System zu verändern. Und deswegen habe ich mich für den Schritt nach außen entschieden. Mein Herz schlägt aber nach wie vor ungebrochen für die Pflege und deswegen habe ich das Buch geschrieben.
Und Sie sind beide keine Freunde davon, Dinge schlecht zu reden. Und es ist sicher auch keine besonders gute Werbung für den Pflegeberuf, wenn immer nur von Missständen die Rede ist. Und trotzdem sollten wir vielleicht erstmal den Finger in die Wunde legen und schauen, was denn nicht so gut läuft, um dann später zu überlegen, was zu tun ist. Schauen wir also vielleicht erstmal auf die großen Baustellen, die es in der Pflege gibt. Und da ist natürlich das allererste, was wir alle schon kennen, nämlich das fehlende Personal. Frau Würz, wie ist denn so der Personalschlüssel derzeit?
Ja, selbstverständlich nicht gut. Ich glaube, die wichtige Frage ist, was können wir denn dagegen tun? Im Moment haben wir natürlich die Situation, dass wir die Fachkraftquote in den Langzeitpflegeeinrichtungen stationär abgesenkt haben. Und das führt natürlich dazu, dass wir sozusagen an der Deprofessionalisierung unseres Berufsstandes uns nicht adäquat dagegen gewehrt haben oder gesagt haben, wo genau die Grenzen liegen. Und jetzt ist es einfach so, dass wir zu wenig Fachkräfte haben und grundsätzlich anhand verschiedener Beispiele wissen, wie die Personalsituation in den stationären Langzeiteinrichtungen aussieht und auch in der ambulanten Pflege.
Herr Tschetschenkaja, wie ist es bei Ihnen im Haus? Haben Sie genug Personal?
Die personelle Situation, das hat die Kollegin gerade eben gut beschrieben. Wir haben jetzt die sogenannten PBEM, also Personalbedarfsinstrument, was eingeführt worden ist. Also die Personalschlüssel in der Pflege haben sich verbessert, aber mit dem Hinweis, dass die Fachkraftquote auf 43% möglichst, also es möglichst abzusenken, wenn man es auch entsprechend verhandelt. Aber in jedem Fall, ja, wir haben alle logischerweise mit dem Thema Personal zu kämpfen, aber ich denke, hier gibt es viele Ursachen. Wir sind 24/7 Job, den wir machen und Pflege ist halt nun mal ein körperlicher Job. Das ist gerade bei jungen Menschen häufig nicht so angesehen. B, aber auch der demografische Wandel. Ich glaube, das tun wir irgendwie immer uns die Augen verschließen vor. Wir sind das älteste Land in Europa. Wir haben über 20 Millionen Rentner. Das vergessen wir manchmal und es führt logischerweise dazu, dass wir eine ganz, ganz hohe Pflegequote haben, also Menschen, die pflegebedürftig sind. Und C, ja, die Punkte, die alle angesprochen worden sind, sind richtig, aber also ich mache das ja schon seit über ein Jahrzehnt im Management, es hat sich ja auch vieles verbessert, aber die Verbesserungen, die eingetreten sind, das dauert Jahre, zum Teil auch ein halbes Jahrzehnt, bis man die auch spürt, und B, wir werden die Menschen nicht von den Bäumen runterpflücken können, das heißt, es gibt sie einfach nicht, und wir sind eine älter werdende Gesellschaft und Pflege ist halt nun mal ein Dienstleistungsberuf, und das sind halt die Punkte.
Und was macht das, Frau Würz, wenn zu wenig Pflegepersonal zu viel zu tun hat, ganz banal gefragt?
Also ich glaube, an allererster Stelle ist es erstmal relativ frustlastig für die Pflegefachkräfte, wenn sie im Ursprung ihrer Profession, nämlich auch, ich sage jetzt mal, für die Gesunderhaltung, für die Prävention, für die Wiederherstellung, für die Schadensvermeidung eintreten wollen, die wir ja nun in unseren pflegeethischen Grundsätzen haben, wenn wir einfach nicht so arbeiten können, wie es unser Wissen und unsere lange, lange Ausbildung hergibt. Ich glaube, das erzeugt ganz, ganz viel Frust. Und der andere Frustanteil liegt, glaube ich, auch so aus den Zuschriften zusammenfassend darin, dass es die anderen noch nicht verstanden haben. Denn der
Wer sind die anderen?
Ich würde das fast gesamtgesellschaftlich sehen. Schauen Sie mal, wir sagen, wir klatschen auf dem Balkon jetzt nach Corona. Okay, darum haben wir uns gefreut und auch wieder nicht gefreut. Wir sind auf der politischen Entscheiderebene noch nicht dort angekommen, wo es darum geht, welchen Wert hat die Fachpflege und welchen Nutzen hat die Gesellschaft davon? Und ich glaube, das müssen wir einfach noch stärker in die Gesellschaft und auf die Entscheiderebene bringen, indem wir uns so ein bisschen der Wahrheit stellen. Ich gebe dem Herrn Çetinkaya ja recht, es hat sich schon ein bisschen was verbessert, aber es muss deutlich mehr werden, weil uns alle eint doch eigentlich ein Ziel. Wir wollen uns für die Pflegebedürftigen einsetzen. Das ist unser Auftrag. Und ich finde, an vielen Stellen müssen wir einfach aufhören, ständig irgendwie zu relativieren oder das kleinere Übel zu nehmen oder zu sagen, naja, geht schon noch irgendwie. Da erwarte ich mir einfach ein bisschen mehr Stärke.
Wenn wir schon von Wertschätzung sprechen, lassen Sie uns doch auch über Geld reden. Ist denn eigentlich der Pflegeberuf gut genug bezahlt, Herr Çetinkaya? Oder ist das etwas, was Menschen vielleicht davor abschreckt, diesen Beruf zu ergreifen?
Das ist die Frage, wen Sie fragen. Also
ich frage Sie.
Ja, genau. Also wenn Sie sagen würden, im Vergleich zu dreijährigen Ausbildungsberufen ist die Pflege sehr gut bezahlt. Im Verhältnis zu dem, was sie an Verantwortung hat, und da sagt ja auch der Deutsche Pflegerat beispielsweise, dass die Verantwortung mit einem Ingenieur mindestens gleichzusetzen ist, auch von der Technik her, und so gesehen eine Pflegefachkraft auch ein Ingenieursgehalt haben sollte. Also es kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich Ihnen, es hat sich in den letzten Jahren vieles geändert, also insbesondere im Bereich der Vergütung. Wir müssen uns den Tarifentgelten anpassen, also wir können nicht mehr drunter zahlen. Es muss mindestens auf diesem Niveau bezahlt werden. Und das hat sicherlich auch in den letzten Jahren oder im Jahrzehnt dazu geführt, dass die Gehälter der Pflegekräfte schneller gestiegen sind als in der normalen Bevölkerung. Ob das jetzt ausreichend ist oder nicht ausreichend ist, meiner persönlichen Meinung nach, werden wir das Ding nicht mit dem Geld lösen können. Also mal angenommen, wir würden von heute auf morgen Pflegefachkräften 5.000 Euro bezahlen brutto. Jetzt machen wir mal ein Fallbeispiel. Wird das sicherlich auch nicht unser Bedarf, den wir haben in der Pflege, lösen können, weil nun mal diese Anzahl an Menschen, wie wir sie brauchen, so in der Form nicht da ist. Wir wären wahrscheinlich für ein Klientel, was im Moment nicht Pflege macht, attraktiver für dieses Klientel, aber wahrscheinlich würden wir diese Anzahl an Menschen, die wir brauchen, so nicht bekommen. Heißt, ja, es gab Verbesserungen in der Pflege, wesentliche Verbesserungen im Bereich der Vergütung. Ob das jetzt ausreichend ist, sollen andere entscheiden. Meiner Meinung nach, wie gesagt, nochmal in Relation zu dem, was sie eigentlich an Verantwortung für Menschenleben haben, ist es dann wahrscheinlich dann wieder wenig. Weil eine Pflegefachkraft in einem stationären Pflegeheim hat keinen Arzt vor Ort. Sie ist alleine und sie muss alleine Entscheidungen treffen, pflegefachliche Entscheidungen, wo es auch ganz klar auch um die Gesundheit von Menschen geht. Und da muss man sich jetzt zum Beispiel, es gibt ja diese Tarifmindestentgelte, so ein Durchschnittsgehalt, eine Einstiegspflegefachkraft jetzt in Bayern ist aktuell so bei 3,5, 3,6, 3,7 brutto. Ist das jetzt ausreichend für diese Verantwortung? Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Frage.
Frau Würz, wie sehen Sie das? Ist das ausreichend?
Also ich schließe mich dem Herrn Çetinkaya da tatsächlich an. Es hat sich unglaublich viel getan. Gerade im letzten Jahr sind ja auch nochmal Erhöhungen vereinbart worden. Für die Situation, in der wir uns jetzt befinden und für die Verantwortung, den der Beruf mit sich trägt, definitiv steht es in keiner guten Relation. Da gibt es Länder, die machen das besser als wir. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun. Jetzt ist das Gehalt schon gar nicht so schlecht, je nachdem, wo Sie arbeiten oder auch, sage ich mal, das weite Feld der Arbeitnehmerüberlassung und der Zeitarbeit, die sehr gut bezahlt ist. Die Frage ist immer, welche Arbeitsbelastung steht dagegen und wie zufrieden sind die Menschen, die in dem Beruf dann arbeiten. Und da können sie oder da wird eine weitere Gehaltserhöhung nicht viel bringen. Und ich möchte auch immer gerne an die zwei Seiten der Medaille erinnern. Gerade in den Heimen steigt deswegen die Zuzahlung für die Angehörigen, für den Heimplatz, indem wir die Pflege besser bezahlen. Das ist also ein ganz, ganz schwieriges Thema und deswegen müssen wir es ja auch gesamtgesellschaftlich anders aufstellen.
Was ich beim Thema Zufriedenheit unbedingt einbauen möchte, ist das Thema der Führung. Das ist mir auch, sag ich jetzt mal, als langjährig leitende Pflegeperson, geht mir das in der öffentlichen Diskussion ein bisschen zu sehr unter. Wir haben in Deutschland 14.000 Pflegeheime und knapp 14.000 ambulante Pflegedienste, also 28.000 Institutionen, die von Menschen geführt werden. Und an den Bedingungen sind logischerweise auch maßgeblich die leitenden Angestellten mitverantwortlich. Es gibt offensichtlich auch Einrichtungen, ambulante Dienste und Pflegeheime, wo es ja sehr gut läuft und auch Einrichtungen, wo es nicht so gut läuft. Und da wird mir auch in dieser Diskussion, auch im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Diskussion und so weiter, zu wenig auf die leitenden Angestellten geschaut. Ich finde, das müssen wir beim Thema der Zufriedenheit von Pflegekräften, weil da gibt es eine direkte, messbare Korrelation.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es fehlt Ihnen zum Teil an Führungsqualitäten?
Ja, das sage ich damit, weil wir aufgrund der Not, die wir auch in diesen Funktionen haben, manchmal dazu neigen, Hauptsache die Position zu besetzen und möglicherweise auch manchmal die Motivation, in die Leitung zu gehen, von einzelnen Personen eher die Flucht vom Bett sind. Und ich weiß nicht, ob jetzt ein guter Werkstattleiter jemand ist, der keine Lust mehr auf Autos hat. Und das Gleiche können wir auch auf die Pflege gleichsetzen. Das ist eine sehr, sehr provokative Aussage, die ich treffe, aber darüber müssen wir uns Gedanken machen. Mhm. Es sollte schon immer derjenige das Team führen, der es auch am besten kann. Und das Gefühl habe ich halt häufig in der Pflege nicht.
Frau Würz, eine Überschrift in Ihrem Buch lautet: Schlechte Pflege darf sich nicht länger lohnen. Ich bin deshalb sehr über diese Überschrift gestolpert, weil für mich das im Umkehrschluss bedeutet, dass Ihrer Meinung nach schlechte Pflege derzeit durchaus rentabel ist mancherorts.
Ja, das ist auch so. Das ist natürlich auch immer sehr unbequem und ein Stück unbequeme Wahrheit, aber dem ist so. Ich würde es an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Es gibt so viele Beispiele, warum durch die schlechte Besetzung in Pflegeheimen die Gesundheit der Seniorinnen und Senioren nicht verbessert und letztendlich eine höhere Pflegestufe, die Menschen sozusagen, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, in die Betten gepflegt werden. Und wir den Umkehrschluss noch nicht probiert haben. Warum belohnen wir eigentlich nicht gute Heime, die dafür sorgen, dass Menschen in Kurzzeitpflege wieder nach Hause entlassen werden können? Warum belohnen wir nicht eine Pflege, die beinhaltet Prävention oder grundsätzlich die Gesunderhaltung, dass es wieder besser wird? Das kann ja auch im Alter besser werden. Das tun wir alles nicht. Es ist eben leider so, dass andere daran verdienen, wenn wir einen höheren Pflegegrad haben. Und ich weiß, dass das sehr unbeliebt ist, aber ganz oft bittere Wirklichkeit. Und wir haben kein gutes Kontrollsystem, was darauf aufpasst und was diesen Menschen, die eben ja so gerne als vulnerable Gruppen bezeichnet werden, den Schutz bietet, den wir gesetzlich verankert haben.
Herr Tschetschenkaya?
Also Frau Wirz hat recht, im Bereich der ambulanten Pflege, im Bereich der stationären Pflege ist es so, dass sich logischerweise die Umsätze für die Einrichtungen erhöhen, wenn der Pflegegrad höher ist, aber auch der Aufwand, der dahinter ist, auch höher wird. Das heißt, es müssen ja auch eine gewisse Anzahl an Personal vorenthalten werden. Also haben Einrichtungen in der stationären Langzeitpflege bis zu den Zeiten der Pflegestufen, haben sie definitiv die Motivation gehabt, eine sehr, sehr hohe Pflegestufenstruktur zu haben. Jetzt ist das nicht mehr ganz so. Die Wahrheit liegt da hier irgendwo in der Mitte. Und die Einführung der einrichtungseinheitlichen Eigenanteile, also auch die Belastung der Menschen, die die Pflege bezahlen, ist gleich hoch, als ob man einen Pflegegrad 2 oder einen Pflegegrad 5 hat. Wichtig ist einfach hier zu wissen, es ist in der Vergangenheit doch schon so gewesen, dass höhere Pflegegrade für eine höhere Rentabilität gesorgt haben. Das jetzt aber mit den Änderungen, die auch vom Gesetzgeber eingeführt worden sind, mittlerweile nicht mehr so extrem wie früher sind. Also die Wahrheit liegt in der Mitte.
Also ich höre so ein bisschen raus, es ist viel zu tun, aber es hat sich ansatzweise doch schon was bewegt, vielleicht noch nicht genau in die Richtung, in die es sollte. Frau Würz, wenn Sie in die Zukunft blicken, ich möchte gleich mit Ihnen beiden darüber sprechen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, damit sich wirklich noch viel mehr verbessert. Aber vorab schon mal die Frage, wenn sich nichts ändert, wo würden Sie die Pflege in Deutschland in, sagen wir, 10 Jahren sehen, Frau Würz?
Dramatisch fallend. Ich möchte aber eigentlich sagen, dass wir an diesem Punkt schon sind. Wir haben derzeit einen unglaublich hohen Pflegenotstand und es kommen täglich auch wenn man das nicht gerne hört, in Deutschland Menschen zu schaden. Wir könnten es besser, wenn wir als Pflegefachkräfte anders arbeiten könnten, nämlich so, wie wir das auch vom Wissensstand her können. Das können wir derzeit nicht. Wenn wir aus diesem Schadensbegrenzungsmodus nicht rauskommen, dann sehe ich sehr schwarz und es braucht, das habe ich ja schon mal gesagt, es müssen einfach noch mehr verstehen, wo wir sind und nicht immer mit den Fingern zeigen, die Pflege ist schuld, die Politik ist schuld. Nein, wir haben da eine ganz, ganz große Baustelle und wenn wir da nicht ansetzen an zentralen Punkten, dann sieht es düster aus, weil der demografische Wandel zeigt uns den Weg, die Zahlen sind bekannt. Die Babyboomer gehen in 10 bis 12 Jahren aufgrund der Überlastungssituation vielleicht früher in Rente. Es werden wieder viele Pflegekräfte fehlen. Und wenn wir jetzt nicht akut und anders handeln, dann sieht es düster aus.
Wo sollen denn die Pflegekräfte herkommen, Herr Cetinkaya, die so fehlen?
Also es ist so, logischerweise ist dieses Phänomen ja kein Phänomen, dass es irgendwie seit heute uns auf den Kopf gefallen ist. Mhm. Wir, also die Einrichtungen, für die ich verantwortlich bin, machen das schon seit über ein Jahrzehnt. Wir holen Menschen aus dem Ausland, die wir hier ausbilden. Oder wir holen Menschen aus dem Ausland, also aus Drittstaaten, die wir hier anerkennen zu Pflegefachkräften. Hätten wir das nicht gemacht über das Jahrzehnt hinweg, dann gäbe es wahrscheinlich diese Einrichtungen in der Art und Weise, wie sie heute existieren, nicht mehr. Mhm. Und es betrifft ganz, ganz viele andere Betreiber auch. Wir haben jetzt beispielsweise eine komplett eigene Ausbildungsklasse in Rosenheim eröffnet, nur mit Auszubildenden aus Drittstaaten, also aus dem Ausland, die wir hergeholt haben.
Was sind das für Länder hauptsächlich?
Also in der Vergangenheit war es sehr stark Balkan, also Kosovo, Albanien, Bosnien, mittlerweile Indien, wo wir auch sehr stark aktiv sind. Es geht nicht anders, weil die Kollegin hat es auch schon vorhin angesprochen, auch sie, der demografische Wandel. Und auch wenn wir jetzt von heute auf morgen die Bedingungen so maximal verbessern würden, wir haben nicht die Anzahl der Menschen. Und zeitgleich haben wir eine extrem alternde Gesellschaft. Das ist der eine Punkt, wie wir das Thema des Personalmangels lösen können. Und der zweite Punkt ist die Themenstellung der Bedingungen. Und das ist halt ein sehr schwieriger Bereich, weil Pflege ist 24/7, Pflege ist ein Bereich. Und das ist, wir leben so in einer Gesellschaft, wo ja auch der Tod totgeschwiegen wird. Mhm. Und obwohl wir alle sterben werden. So. Und das sind so Themen, wo halt auch junge Menschen häufig, das ist nicht attraktiv. So. Aber das ist ein Bereich, mit dem wir zusammenarbeiten, tagtäglich. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir auch den Menschen da draußen, auch, dass es ein Teil des Lebens ist und dass es dazugehört und auch diese Bedingungen, also diese erschwerenden Bedingungen, die ich gerade eben angesprochen habe, dass die also wirklich zu verbessern sehr, sehr schwierig sind, weil wir haben jetzt neue Personalschlüssel, wir haben bessere Gehälter, das sind alles Sachen, die jetzt passiert sind, aber der Beruf ist der Beruf, das ist ein harter Beruf. Mhm. Und deswegen glaube ich, nein, ich bin davon überzeugt, dass wir das gesellschaftliche Thema der Pflege ausschließlich, na nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich mit Zuzug lösen können, weil wir einfach nicht eine ausreichende Anzahl an jungen Menschen haben. In Deutschland werden aktuell 1,2 Kinder geboren, das ist nicht möglich, Punkt.
Frau Wirth, wie sehen Sie das?
Also ich gebe dem Herrn Cetinkaya ja recht, dass es ohne Unterstützung aus dem Ausland nicht geht. Trotz allem würde ich ganz gerne ein bisschen über den Tellerrand gucken und würde einfach gerne darauf aufmerksam machen, dass wir natürlich ein weltweites Problem im Bereich der Pflege haben. Und im Buch habe ich es zum Beispiel so gemacht, es ist ein sehr, sehr sehenswerter Film, Albaniens letzter Pfleger, den habe ich damit verlinkt, dass man sich einfach auch mal noch bewusst macht, wenn wir die Fachkräfte aus dem Ausland wegnehmen, dann hat auch das Ausland ein Problem. Also ich hätte unheimlich gerne ein bisschen mehr Engagement für die Pflegefachkräfte hier in Deutschland, die dem Beruf den Rücken gekehrt haben und die eben doch unter bestimmten Bedingungen bereit wären, zurückzukommen. Und damit sie zurückkommen, müssen wir einfach ganz grundlegend was verändern.
Nämlich was?
Nämlich was? Ja, wir müssen, ich habe so ein bisschen geschrieben, alte Strukturen einreißen. Ich glaube, dass wir uns neu formieren müssen. Jetzt im Vergleich der Wirtschaft ist es so, dass natürlich andere Arbeitszeitmodelle in anderen Betrieben umgesetzt werden, die wir noch nicht gut umsetzen. Und da habe ich einfach immer noch das Vertrauen in uns als Pflegefachkräfte, dass wir uns einig sind, was wir eigentlich wollen. Das bedeutet, wenn ich in einer Langzeitpflegeeinrichtung Pflegefachkräfte habe, die nun mal aufgrund ihrer Familiensituation nur bestimmte Stunden arbeiten können, dass ich erstmal gucke, dass ich das als engagierte Leitung einrichten kann. Dass ich mit meinem Personal spreche und dass wir gemeinsam versuchen, okay, wie ist es denn? Weil bei allem Nutzen der Fachkräfte oder der Kräfte aus dem Ausland bleibe ich dabei, bitte, bitte, Pflege ist ganz viel Kommunikation. Und wir haben Sprachdefizite. Das ist in der Versorgung von Seniorinnen und Senioren manchmal problematisch. Und da brauchen wir auch unglaublich viel Ressourcen in der Ausbildung. Wir müssen berücksichtigen, dass die Menschen aus dem Ausland eine andere Pflegeausbildung haben als bei uns. Viele haben überhaupt keine Grundpflege dabei, weil das machen in den anderen Ländern grundsätzlich die Angehörigen. Insofern, da gibt es ganz viel Reibungspunkte, die wir noch ein bisschen zu wenig im Blick haben, um wirklich sagen zu können, hey, okay, wie können wir es denn besser einsetzen? Und daran müssen wir arbeiten.
Kann ich bestätigen, was Sie sagen? Also die Reibungspunkte existieren definitiv. Es hat auch sehr viel, also kulturelle Reibungspunkte, Mindset und viele andere Sachen. Das kann ich absolut bestätigen. Ich möchte auch nur darauf aufbauen, was Sie gesagt haben, zur sogenannten Pflege-Comeback-Studie, also zu den Menschen, die aus dem Beruf ausgetreten sind und wieder zurückkehren könnten. Da wurde zwar eine hohe Anzahl angegeben, wir müssen aber aufpassen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ja, da gibt es Möglichkeiten, aber das Thema ist und die meiste Aussage, die getroffen worden ist, ist von diesen ehemaligen Pflegefachkräften, die aus dem Beruf ausgetreten sind, es sind die Bedingungen und ganz, ganz wichtiger Hinweis bei den Bedingungen ist der Dienstplan, also Verlässlichkeit, Mütterdienste und so weiter. Und da kommt interessanterweise, da kommen wir wieder auf meinen eingangs besprochenen Satz wieder zurück, es kommt wieder der Ball auf die Führung zu, weil ein Dienstplan ist ein klassisches Thema von der Pflegedienstleitung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir hier dieses Thema der Verbesserung, müssen wir ganzheitlich betrachten. Also ganzheitlich heißt, wie ich schon vorhin angesprochen habe, einerseits das Thema der Quantität, der Anzahl der Menschen einfach, andererseits beim Thema der Führungskräfteausbildung und andererseits aber auch, wir werden es als Gesellschaft, und ich weiß, was ich jetzt gerade eben sage, werden viele nicht hören wollen, aber einfach akzeptieren müssen, dass wir erst einmal in einem riesigen Loch sein werden und große Probleme haben werden, auch im Bereich der Pflege. Viele Pflegeheime bekommen tagtäglich Hunderte an Anfragen an pflegebedürftigen Menschen und zum Teil sogar 100, 150 Kilometer, 200 Kilometer entfernt von der Pflegeeinrichtung und keiner weiß, was mit diesen Menschen passiert. So, und das sind halt so Sachen, da wird sicherlich also auf eine gewisse Art und Weise, ich will es jetzt auch nicht in die Schwarz malen, aber wir werden uns, ob wir wollen oder nicht, auf eine gewisse Art und Weise einen extremen Notstand gewöhnen müssen.
Ja. Sie machen aber nicht gerade Werbung für Menschen, die sich überlegen, Pflegefachkraft zu werden.
Eigentlich schon, weil das Thema ist, nochmal, also eigentlich schon, man darf die Dinge nicht schönreden. Mhm. Man darf die Dinge schönreden und wir machen hier heute hier einen Talk zum Thema Pflege, der ja auch nicht nur Pflegefachkräfte, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt hier Werbung bekommen werde, sondern es geht ja heute darum, dass wir die Menschen aufklären da draußen. Mhm. Und das Thema ist, dass wir es als Gesellschaft wahrscheinlich erstmal akzeptieren werden müssen, dass wir erstmal diesem Thema haben werden. Mhm. Und keiner weiß, wohin mit den Menschen, weil wir einfach auch nicht mit den Menschen haben, die sie pflegen. Aber ich habe es ja gerade eben angesprochen, ich glaube schon, dass es eine Lösung, ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Und die ist es nun mal, A, das Thema der Quantität anzugehen, B, das Thema der Qualität bei den Führungskräften, aber auch allgemein in Aus-, Fort- und Weiterbildung, Spezialisierung, ich bin gleich fertig, ich mache schon Handzeichen. Und C, die Thematik auch anzugehen, dass ja die Menschen erstmal draußen zu erklären, ja, wir werden uns erstmal ein Loch befinden. So. Und die Kollegin hat auch schon vorhin angesprochen, Babyboomer-Generation, ja, das wird jetzt erstmal spannend werden in den nächsten 10 Jahren. Also das wird spannend werden. Also wir sehen noch viele Sachen auf uns zukommen und probieren sie immer noch schön zu reden.
Frau Wirtz, in Sachen Quantität könnte man doch ganz gut arbeiten, indem man sagt, gut, dann nehmen wir doch einfach Quereinsteiger dazu, Hilfskräfte, die jetzt nicht unbedingt eine 3-jährige Ausbildung gemacht haben müssen, weil hier und da ein bisschen im Heim auszuhelfen, ich sage das bewusst so provokant, kann ja nicht so schwer sein.
Ja, ich weiß, warum Sie das ansprechen. Grundsätzlich bin ich ein ganz großer Vertreter der Aussage, dass nicht jeder in der Pflege arbeiten darf und sollte, weil es einfach Grenzen gibt und weil wir aber leider auf der anderen Seite in der Politik genau das kommuniziert bekommen, in die Gesellschaft rein. Ich kann mich an ein Interview erinnern, irgendein Politiker hat mal gesagt, wenn demnächst keine Verbrennermotoren mehr gebaut werden, dann können doch die Leute vom Fließband gerne in der Pflege arbeiten. Und jetzt nach Schliersee, 4 Jahre nach Schliersee und viele, viele, viele Zuschriften später, stelle ich das eben auch immer wieder fest, dass Menschen in der Pflege arbeiten, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Und es wäre auch unsere Aufgabe als Pflegefachpersonen, das deutlicher klarzumachen und auch Grenzen zu ziehen und zu sagen, auch in dem Skillmix, den wir ja jetzt haben, mit der Absenkung der Fachkraftquote, zu sagen, okay, ich habe eine Fachkraft als Spinne im Netz und habe so und so viele Assistenzkräfte, die ich auf keinen Fall schlecht reden will und auch nicht irgendwie alle unter Generalverdacht stellen, um Gottes Willen. Das habe ich noch nie getan, das werde ich auch nicht tun, aber es ist eben einfach viel zu oft, dass wir dann sagen und uns das so relativieren und sagen, na ja, gut, dann ist es halt so. Ja, Stichwort, was Sie ja bestimmt ansprechen wollen, letzte Woche Berlin. Ja, ist ja so ein Beispiel.
Genau, da müssen Sie uns noch kurz auf die Sprünge helfen. Da gab es also den Fall, dass eine Heimleiterin, glaube ich, war es, nicht weiter wusste und es war niemand da, der sie ablösen konnte. Und dann wurde die Polizei gerufen, richtig?
Es war keine Heimleitung, es war eine Pflegefachkraft im Spätdienst, die festgestellt hat, die festgestellt hat, dass keine Fachkraft in den Nachtdienst kommt. Bei 142 Bewohnern und am Ende waren es zwei Pflegehilfskräfte, die allein im Nachtdienst gewesen wären, was natürlich nicht geht. Und die Kollegin hat Feuerwehr und den Notruf gewählt und das hat sie ganz toll gemacht. Erstmal an allererster Stelle hat sie das gut gemacht. Ich wünschte mir, dass das mehr machen würde. Zum Beispiel in Schliersee wäre das auch an der Tagesordnung gewesen. Mhm.
Herr Cetinkaya, Sie schauen ein bisschen verwundert?
Ich bin bei diesem Thema so spiegelspalten. Das ist immer, da schlagen mehrere Herzen in meiner Brust. Da bin ich ganz offen zu Ihnen. Ich will einfach nur mal kurz auf das vorherige Thema eingehen. Da werde ich gleich darauf eingehen, auf das Thema, dass wir nicht jeden in die Pflege lassen dürfen und sollen. Ja, absolut. Das möchte ich einfach nochmal dem zustimmen. Wir neigen auch dazu, aufgrund der Not, die wir in der Pflegebranche haben, da probieren, jeden Strohhalm zu packen. Und das macht halt manchmal keinen Sinn. Es gibt Menschen, die sind einfach für diesen Beruf nicht geeignet. Und sie sind auch nicht dafür geeignet, auf Menschen losgelassen zu werden, weil sie einfach viele Kompetenzen haben oder nicht haben, die man eigentlich braucht, um mit Menschen umzugehen. So, auf das Thema jetzt in Berlin kurz anzusprechen, weil ich jetzt ja vorhin gesagt habe, dass da mehrere Herzen in meiner Brust schlagen. Ja, selbstverständlich, aus pflegerischer Perspektive hat die Kollegin alles richtig gemacht, keine Frage. So, Punkt. Aber das Thema ist ja auch, ich weiß nicht, ob negative Nachrichten irgendwas weiterbringen und auch negative Nachrichten uns irgendwo auch, Sie haben es ja vorhin gesagt, den Beruf attraktiver machen. Ich glaube es nicht, nur am Rande. Das tut eher abschrecken und es tut eigentlich so in den Teufelskreis oder die Spirale, in der wir uns sind, eigentlich eher nur selbst für eine Prophezeiung noch schlechter machen. So, deswegen halt, was ich vorher meinte. Also fachlich hat sie alles richtig gemacht, aber das, was die Konsequenz ist, die ist gleich gegen Null. Es gab einen Aufschrei, wie bei vielen anderen Themen, und dann ist die Sache auch schon wieder vergessen. Typisch Pflege so ungefähr. Ja gut, die haben eh kein Personal und so weiter.
Beziehungsweise
Da möchte ich tatsächlich eingrätschen, Herr Cetinkaya, und zwar aus folgendem Grund. Ich gebe Ihnen recht, was die Schlagzeilen angeht. Ja, das brauchen wir nicht. Und wir machen immer so ein Skandalhopping von einem Skandal zum nächsten. Da bin ich total bei Ihnen. Aber wissen Sie, was wir vergessen? Die Kollegin hat richtig gehandelt, weil sie ihre pflegefachliche oder ihr Wissen hat sie eingesetzt. Nämlich sie hat sich für die Pflegebedürftigen eingesetzt. Und das steht doch erstmal an allererster Stelle. Und das ist doch das, was uns, ich sage jetzt mal, gesamtgesellschaftlich politisch vereint. Wir wollen, dass es den Menschen, egal welchen Alters und egal welcher Versorgungsform, gut geht. Das wollen wir. Und wenn die Kollegin sich nicht anders zu helfen weiß, weil sie alle anderen Wege schon ausprobiert hat, dann hat sie das erstmal richtig gemacht und weist darauf hin, was Sie eben auch gesagt haben, nämlich auf das dunkle Loch, in dem wir uns ja sowieso schon befinden. Schliersee ist ja nur ein Beispiel davon. Wissen Sie, das erzeugt Aufmerksamkeit. Was dann hinterher daraus wird, dass man am nächsten Tag dann im Fernsehen wieder den gepixelten Pflegefachkraft-Mitarbeiter findet, der dann sagt, ja, das ist aber schon lange so gewesen. Schade, das geht natürlich in die falsche Richtung. Aber das ist das, was ich auch mit dem Buchtitel gemeint habe, Kämpfen statt Kündigen. Ich finde, wir Pflegefachkräfte müssten doch, wieso können wir nicht einfach mal die Wahrheit sagen? Und wieso können wir nicht einfach auch mal öfter sagen, nee, das läuft heute nicht gut? Und die Menschen bekommen nicht die Versorgung, die sie gebraucht hätten. Das müssen wir sagen. Das ist unsere pflegefachliche Aufgabe. Das ist unsere Advokatenstellung, die wir innehalten und letztendlich auch der Garantenstellung, der wir uns verpflichtet fühlen müssen.
Verwirrt, mir ist wichtig zu erwähnen, ich habe nichts anderes als Sie gesagt. Wir haben nur das Gleiche ausgesprochen. Und was Sie auch gerade eben sprechen, ist ja auch der ICN, also unser Ethikkodex als Pflegekräfte. Also Punkt, haben Sie vollkommen recht, so ist es. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Die Thematik ist halt die, und ich glaube, da sind wir konkret einer komplett anderen Meinung. Ich glaube, es wurde auch während Corona wurde viel über Pflege gesprochen. Es hat sich halt nicht viel geändert. Und ich gehe sogar so weit, und das ist jetzt eine sehr, sehr unpopuläre Aussage, die ich treffe, weil es geht ja jetzt gerade eben um Lösungen. Wir werden wahrscheinlich, weil Pflegepolitik war ja in den letzten Jahrzehnten immer nur Flickenteppichpolitik gewesen. Mhm. Eine der Hauptursachen, weshalb Pflege immer Flickenteppichpolitik war, dass der Staat einfach nicht ausreichend Kohle hat. Wir befinden uns aktuell in der Wirtschaftskrise. Sogar wenn der Staat wollen würde, bin ich fest davon überzeugt, dass es politisch nicht durchzusetzen wäre. Das heißt, wir werden diese Flickenteppichpolitik, wie wir sie aktuell haben, das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass wir uns einfach darauf einstellen müssen und irgendwie damit umzugehen, genauso wie der Klimawandel, wird das Thema Pflege auch so einfach nicht zu lösen sein. Wir werden einfach Lösungen finden müssen, damit umzugehen. Ist auch hier das Gleiche. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hier hinaus möchte, ist, heißt, wir müssen einfach damit lernen, umzugehen. Und ich glaube, es wurde in der Vergangenheit viel über diese Themen gesprochen, auch von Pflegefachpersonen. Ich bin ja auch Influencer, bin in sozialen Medien unterwegs. Da ist jeden zweiten Tag ein Posting dabei, wo der 100.000 Menschen erreicht, wo es um so ein Thema geht. Das ist aber nicht eine Problemlösungskompetenz, sondern eine Problembeschreibungsthematik. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Kontext will ich wirklich erwähnen, wir werden höchstwahrscheinlich, auch wenn wir wollen würden, viele Themen gar nicht lösen können. Also müssen wir lernen, damit zu leben. So, das ist mein Kernaussage, ich treffe
mich. Frau Würz, das klingt aber ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, frustrierend eigentlich, wenn wir über Lösungen sprechen wollen und der Lösungsvorschlag ist, naja, wir werden damit leben müssen.
Also das sehe ich ganz anders. Es ist richtig in diesem Sumpf, aber wie ist das so, ne? Wenn man den Sumpf austrocknen will, dann darf man nicht die Frösche fragen. Also in mehreren Punkten. Der Fisch stinkt vom Kopf, beziehe ich auf Pflegenotstand insgesamt, weil wir gesamtgesellschaftlich die letzten 40 Jahre eigentlich dasselbe sagen. Genau. Da hat sich nicht viel geändert. Das heißt, unsere bisherige Strategie hat offensichtlich nicht gut funktioniert. Was müssen wir anders machen? Wir müssen uns, wissen Sie, die Pflege ist immer so zersplittert irgendwie. Wir müssen uns einig sein, was wir wollen. Und wir müssen als Gesamtgesellschaft uns auch einig sein, was wir wollen. Welche Pflege wollen wir? Im Gesetz steht eine ausreichende Pflege. Jeder definiert das Wort ausreichend anders. In der Pflegeversicherung im SGB XI ist die Fachpflege nicht verankert. Es gibt keine Leistungserfassung für die Pflege. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und da sollten wir mal als Land ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken und uns anschauen, was machen denn die anderen? Mhm. Und die anderen machen es anders und die anderen machen es in Teilen besser, in anderen Teilen haben sie die gleichen Personalprobleme.
Wo schauen Sie aber da jetzt konkret hin zum Beispiel?
Also ich schaue zum Beispiel natürlich in die, zum Beispiel nach Finnland jetzt oder ja, sie brauchen gar nicht so weit wegzugucken. Ja, die Niederländer haben eine höhere Akademisierungsquote als wir, viel, viel höher. Die haben durch starke Pflegefachkräfte ein politisches Programm Dignity and Pride ins Leben gerufen, wo es ganz viel auch darum geht, um die Würde der Menschen, die wir ja letztendlich auch in den Heimgesetzen verankert haben. Und da stelle ich eben immer die Frage, wie fühle ich das mit Leben? Und mit Leben kann ich das nur dann fühlen, wenn wir endlich mal ehrlich sind. Und wenn wir ehrlich sagen, mit zwei Hilfskräften und einer Pflegefachkraft lässt sich keine gute Pflege im Nachtdienst mit 142 Bewohnern machen und schon gar nicht in der Relation, was die Menschen am Ende dazu bezahlen. Wie teuer die Pflege ist, Leistung gegen Leistung. Wo würden wir das woanders akzeptieren? In keinem anderen Bereich. Und dafür lohnt es sich doch, das mal auseinanderzudröseln und sich vor allen Dingen einig zu sein. Und ich bin mir ganz sicher, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das betrifft, und es betrifft so viele Menschen, die pflegenden Angehörigen, die wir heute noch gar nicht angesprochen haben, die würden sofort, machen sie die Telefonleitungen auf und sie würden genau das hören. Insofern, sich dazu ergeben und zu sagen, naja, das wird nicht besser. Ich gebe Herrn Schittingkai ja recht, Riesenproblem. Aber wir müssen anders handeln, weil was wir bisher gemacht haben, hat nicht funktioniert.
Ergeben hat sich hier niemand, sonst würde ich seit so vielen Jahren nicht erfolgreich in diesem Job arbeiten. Ich weise eher die Bevölkerung bzw. die Menschen darauf hin, dass wir sogar, wenn wir heute, keine Ahnung, 200.000 Menschen aus dem Ausland hierher holen würden, das wahrscheinlich auch nicht unser Problem lösen würde. Und ich glaube, das ist das, was man den Menschen einfach sagen muss und das ist auch unsere Verantwortung, das als Fachpersonen, das den Menschen da draußen mitzuteilen. Wir haben vom Ausland gesprochen. Interessanterweise ist es so, dass wir beispielsweise in vergleichbaren Strukturen, machen wir mal Frankreich, oder England, weil ich finde, Niederlande und Finnland, die haben 5 Millionen Einwohner, das hat ungefähr so viele Menschen wie Bezirk Oberbayern, das kann man gar nicht vergleichen. So, also in diesen Ländern ist es so, dass Deutschland alleine hat mehr Rentner als Frankreich und England zusammen. Also wir sind super alt und wir sind super alt, insofern, wir haben auch ganz, ganz wenige junge Menschen. Und ich glaube halt bei der Diskussion, das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte, weshalb wir so stark auf die Quantität setzen sollen. Ich möchte heute positiv den Menschen sagen, aber zu aller Positivität gehört auch dazu, wenn es ein Loch gibt, das den Menschen hinzuweisen, hey, wir laufen gerade eben in das Loch rein und es macht keinen Sinn, zu stolpern und zu sagen, hey, jetzt habe ich mir einen Fuß verletzt und naja, es war ein Zufall gewesen. Es ist schon wichtig, auch den Menschen zu sagen, da kommt ein Loch. Lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich einfach erwähnen, dass es im Ausland definitiv nur bedingt besser ist, weil die Systeme schwer miteinander zu vergleichen sind.
Da herrscht also ein wenig Uneinigkeit, denke ich mir. Jetzt zum Abschluss würde ich Sie beide bitten, noch in einem Satz, wenn möglich, noch ein bisschen Werbung zu machen und unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, warum ist der Pflegeberuf toll, Frau Würz?
Wenn wir so arbeiten können, wie wir möchten und wie wir es gelernt haben, ist der Pflegeberuf unfassbar erfüllend. genau dann, wenn wir den Menschen dort helfen und auch ressourcenorientiert und nach ihren individuellen Wünschen helfen können, wenn wir zur Gesundung beitragen können, wenn wir im Leben wie im Sterben unterstützen, und zwar so, wie die Menschen das brauchen, ist der Pflegeberuf unfassbar wandelbar und unfassbar erfüllend, wenn wir ihn so ausführen können, wie wir möchten. Und dafür möchte ich werben und im Gleichzug dafür werben, dass wir uns ein bisschen mehr mit den Realitäten beschäftigen und gemeinsam an einem Strang ziehen, damit wir aus diesem Loch rauskommen.
Herr Cetinkaya?
Ich will den Menschen da draußen sagen, dass Pflege der schönste und beste Beruf ist, den ich mir persönlich vorstellen kann. Es gibt in einer hochdigitalen Welt, wo das Handy und Computer und künstliche Intelligenz uns alle unser Leben bestimmen, gibt es, glaube ich, nichts Sinnvolleres, als mit Menschen für Menschen zu arbeiten. Und ich kann jeden Menschen da draußen nur empfehlen, wie auch schon die Kollegin gesagt hat, es gibt viele Einrichtungen, wo die Bedingungen stimmen, wo es auch passt. Es gibt tolle ambulante Pflegedienste. Da könnt ihr wirklich einen Beruf machen, den ihr höchstwahrscheinlich auch noch in den nächsten 40 Jahren machen könnt, hoffentlich. Und bei allen Themen, die wir heute angesprochen haben, will ich das Positive in den Vordergrund drücken. Es ist in meinen Augen der sinnvollste und schönste Beruf.
Wenn Sie Ugo Cetinkaya auf Instagram folgen wollen, dann können Sie das unter seinem dortigen Namen @pflegemanager. Und das Buch von Andrea Würz und Bastian Klampke heißt Kämpfen statt kündigen, wie Pflegekräfte ihren Berufsalltag nachhaltig verbessern können, ist bei Schlütersche Fachmedien erschienen. Andrea Würz und Ugo Cetinkaya, ich sage ganz herzlichen Dank an Sie beide für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.